lasse das Schicksal entscheiden. Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Air to the Empire Podcast. Heute wieder an dem Tisch, wo Würfel gerollt werden. Wir wollen wieder Dices of Destiny mit euch zusammen machen. Und wir ist die komplette Gruppe. Wir haben einmal da den Tom. Hallo Tom.
Hallo, das kam unerwartet als Erster.
Auch hier lasse ich die Würfel rollen. Dann haben wir den Daniel. Hallo Daniel.
Hello there.
Und der Nico. Hallo Nico.
Huhu.
Und ich bin der Dennis. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Es ist lange her. Das sagen wir, glaube ich, auch zu jeder Folge. Das ist, glaube ich, auch immer so. Also auch bei den News-Formaten ist das, glaube ich, auch immer so, dass ihr sagt, Mensch, wir haben lange nicht mehr hinter dem Mikrofon gesessen. In der Konstellation zu viert sehr selten. Ist irgendwie schwierig, aber... Wir versuchen es zumindest.
Umso schöner ist es, wenn es klappt.
Und, genau.
Und dann noch an so einem schönen, feierlichen Tag.
An so einem ereignisreichen Tag, weil die Folge wird heute am Star Wars Tag, am May the Force, für euch aufgenommen. Was das jetzt für euch bedeutet, keine Ahnung. Ihr hört es wahrscheinlich erst am Revenge of the Fifth, also am 5. Aber das ist auch in Ordnung für euch. Ich glaube, wir werden trotzdem genug Spaß hieran haben. Ihr Lieben, ja. Wie geht's euch?
Super geht's mir. Super, echt super.
Ich bin
super.
Total hibbelig. Ich habe gerade Folge 9 geschaut und jetzt habe ich noch das Finale. Das heißt, bringen wir Folge den Scheiß hinter Maul. Uns, damit ich Maul fertig schauen kann.
Nein, ich habe gar nicht reingeguckt heute. Also ich will nichts hören hier.
Also am Ende von Folge 9.
Das wird total krass. Also ja.
Maul stirbt tatsächlich, Daniel.
Ja. No. Und Leia taucht auf. Ja. Guck ganz kritisch. Ja.
Leia oder passt Carrie natürlich. Fisher?
Beide parallel. Beide, die vierte ja. Wand wird durchbrochen.
Ja. Leider ist da auch KI wahrscheinlich ein Thema. Deshalb wird Carrie einfach mit KI irgendwie reinprojiziert.
Genau. Nein. Wie das Finale von Two and a Half Men, wo dann so ein Klavier vom Himmel fällt. Und dann zoomt die Kamera raus und der Regisseur guckt in die Kamera.
Jetzt brauche ich das auf jeden Fall auch nicht mehr schauen.
Ja, so, das war Spoiler Alert für heute.
Danke, ja, dann.
Ja, danke, Daniel. Super.
Das ist ja eine 20 Jahre alte Serie gespoilert.
Die ich nie geschaut und nie gut fand.
Ja, ich mag Charlie Sheen, glaube ich, auch einfach in der Rolle nicht mehr. Der hat irgendwie, ich glaube, Anfang fand ich den cool, später irgendwie nicht so sehr, aber egal. Darum soll es ja gar nicht gehen. Wir wollen ein bisschen die Würfel rollen lassen und uns ein bisschen über lustige Themen aus der Star Wars Geschichte erzählen. Ich habe heute erneut das Buch Star Wars 100 Objekte in der Hand von Christian Baver, erschienen im DK Verlag, Hashtag keine Werbung, ich habe das selbst gekauft und das kam beim letzten Mal ganz gut an, da hatten Daniel, Nico und ich ja eine Folge zusammen gemacht und heute werden wir die Expertise von Tom noch dazu bekommen, wir freuen uns sehr. Ich hoffe, Tom, du bist bereit für viele wichtige und lustige Anekdoten aus Dingen, die hier drin stehen. Mal gucken, wie oft wir den gleichen Gegenstand wiederbekommen, wie in der letzten Folge, die wir schon in der letzten Folge haben. Ich bin gespannt. Ja. Habt ihr noch irgendwas zum Beginn oder wollen wir irgendwie gleich loslegen?
Baller los.
Ja, dann würfel ich mal und schau mal, was bei rumkommt. 3, 2, 1. Vielleicht passiert auch was. Ja.
Ui.
Ach du Scheiße, okay. Ich musste es mir erst angucken. Ich verstand das Bild nicht. Es ist ein Gegenstand aus der Ära des Imperiums. Es ist erschien 4 Jahre nach der Schlacht von Yavin und auf dem Planeten Endor. Es ist der Stab der Macht. Ihr könnt aus dem Namen vielleicht nichts davon anfangen. Ich zeige es euch kurz, damit ihr das versteht. Das ist, glaube ich, ein Ewok-Ding.
Ah, ja.
Ich glaube, das ist hier irgendwie Chief Chirper oder wie er heißt. Mal gucken, was hier so
ist. Ist das von Kampf um Endor oder so?
Kampf um Endor, ja. Das ist der Schamane Logray, der hat diesen
Stab. Über den hatten wir es doch auch schon mal irgendwie hier in der Folge.
Irgendwie
kommt es. Wo wir es über den Ewok, über die Ewok-Comic-Serie und den Cartoon und so hatten, da habe ich irgendwas dunkel im Kopf.
Ja, ja. Also, aber die Stab der Macht, also warum muss alles was mit Macht zu tun haben? Auch bei den Ewoks, verstehst du?
Die Macht ist überall.
Ja, es sieht auf jeden Fall aus, als wäre es aus irgendwie menschlichen Skeletten, so ein Brustkorb, so Rippen oder sowas gefertigt. Also
vielleicht bei den Ewoks auch nicht aus.
Vielleicht war das mal ein Stormtrooper.
Ja, die sind ja Menschenfresser oder Fleischfresser, auch Menschen. Sie haben, glaube ich, in irgendeinem Comic doch sogar Imperiale gefressen. Nico, du hast es ja gerade gesagt, dass irgendwo das könnte mal ein Stormtrooper gewesen sein.
Daniel hat das gesagt. Ich habe die nicht.
Daniel hat es gesagt. Ach, hey, wenn die, sind die gleichen, ich höre euch bei dir seid, es ist eine Tonspur. Das ist total. Ja, aber es könnte ein Stormtrooper gewesen sein.
Also die haben sich auch nicht gescheut, irgendwie jetzt Luke oder Han verbrennen zu wollen für C-3PO, nicht opfern zu wollen. Da wird auch der ein oder andere Mensch einen Kopf mal gefressen worden sein.
Ja, aber warum wollten sie Leia nicht fressen?
Weil es eine Frau ist.
Macht man das so? Dich fresse ich nicht, du bist
Frau. Ich glaube, weil sie so nett war zu
Wicked.
Zu Wicked, genau.
Genau, sie hat ihm doch so einen Space Cookie gegeben.
Ja. Der war ja schon auch am Anfang erst so feindselig zu ihr und wäre auch bereit gewesen, sie wahrscheinlich mit seinem kleinen Speer da abzustechen, aber dann hat sie sich als doch relativ freundlich entpuppt und wahrscheinlich hat er dann bei dem Ewok-Chef irgendwie ein gutes Wort für sie eingelegt.
Ja, hier, die brauchen wir nicht fressen, die ist nett.
Die ist in Ordnung. Die gibt uns Kekse, die können wir fressen.
Genau. Come to the dark side, we have cookies. Moment.
Die Ewok-Conspiracy.
Oder die Leia-Conspiracy. Sie ist doch, wie wir alle aus der Thrawn-Trilogie kennen, die Malariush.
Die Malariush, ja, stimmt. Von den, was ist das?
Das sind die Nogri.
Ja, die Nogri, sie so, weil sie, das ist so die Tochter des Lord Vader in der Nogri-Sprache.
Ja, das fand ich auch immer so ein bisschen. Also ich mag die Nogri. Ich fand die gerade in der Hörspielvertonung fand ich die super gut gemacht. Aber irgendwie habe ich sie halt einfach auch nicht so verstanden. Also diese Ehranbietung für die Tochter desjenigen, der sie versklavt hat, ist irgendwie schon ein bisschen weird, oder? Also Vader hat doch die Nogri versklavt.
Ja, aber sie denken ja, dass er sie gerettet hat. Weil das war doch das, durch die Schlacht im Orbit von dem Planeten irgendwie der Boden scheinbar verseucht wurde. Und dann stellt sich doch später raus, dass eigentlich dieses Kraut, was sie da angepflanzt haben, nur extra dazu, dass so eine invasive Art und dann, long story short, im Endeffekt verarscht der Imperator und Vader ja die Nogri und sie denken nur, er ist ihr Erlöser. Dabei,
also die Dinge, die Roboter, die Droiden, von denen sie denken, dass sie ihnen helfen, machen eigentlich alles kaputt.
Genau.
Ja, stimmt. Ja, genau, richtig. Das ist ja auch ein.
Die streuen doch da irgendwie Chemikalien aus oder Spritzgift oder so und dann wächst nichts mehr richtig.
Genau.
Ha, dieser Vader.
Drecksau. Cool.
Drecksau. Ja, das Imperium Nee, wobei, das dürfen wir ja nicht so laut sagen. Es gibt ja scheinbar doch auch irgendwie Fans vom Imperium, die wollen mich nicht erschrecken. Und das ganze Ding heißt ja Heir to the Empire. Mist, wir können ja gar nicht so negativ darüber sprechen. Ach ja. Aber Stab der Macht, also ich meine, ich kann ja mal kurz gucken, was hier noch so drin steht. Jeder Ewok-Stamm wurde von einem Häuptling angeführt, der sich dabei auf seine Erfahrung und Berater verließ. Ein manchmal auch als Geisterstab bezeichneter Stab der Macht, wie dieser, den ihr da draußen nicht seht, aber den es in diesem Buch gibt, auf Seite 128, gehörte einst dem Schamanen Logray. Der Stab ist eines von mehreren magischen und medizinischen Objekten. Scheuner Cook. Die ihm bei der Erfüllung seiner Aufgaben halfen. Toll. Also, was wissen wir über den Stab? Nichts. Also, faktisch gesehen haben wir keine Ahnung. Und wir kamen von einem Stab der Macht von Endor, von den Ewoks zu den, zu den anderen. Das ist zu den Nokri auch schwierig. Ja, also wir sind die großen Helden der Themenwechsel, würde ich sagen.
Aber wir haben uns selber fortgebildet, weil ich glaube, keiner von uns wusste irgendwas über den Stab der Macht. Dass es so etwas auch nur ansatzweise gibt.
Genau, also hier steht noch, das ist vielleicht noch, der Stab wurde für Zeremonien zum Beschwören der Geister der Ahnen benutzt. Einem Ritual, bei dem die Toten angerufen wurden, um dem Stamm in schwierigen Zeiten beizustehen. Wie schön. Also wir wissen, die sind ein sehr gläubiges Völkchen. Vielleicht fressen sie auch die Sturmtruppen nur, weil sie sagen, sie müssen das machen, weil das die Geister und Ahnen so wollen.
Kennt ihr diesen Ewok bei Nachtmodus bei Battlefront?
Ja.
Den fand ich ziemlich geil.
Der war da ab so einem gewissen Punkt so kaum Spieler mehr. Irgendwie, da warst du froh, wenn du überhaupt eine Lobby am PC voll bekommen hast. Aber ja, wenn, dann schade. War das immer sehr spaßig.
Ja, echt schade, also, aber ich fand den nämlich echt cool. Das war so richtig.
Ja.
Und das ist einfach das ikonische Dü-dü-dü-dü.
Richtig, ja. Da hat sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt, weil so diese ganz krassen Spieler, die dann als Imperiale rumgerannt sind, wenn die das wirklich bis zum Ende ausgehalten haben, ich weiß nicht, wie lange geht so eine Spielrunde? 10 Minuten, glaube ich.
Echt lange.
Ja. Also das ist im Verhältnis ist das schon lange.
Ja.
Und es ist ja, man, ich glaube, man startet irgendwie mit 20 Leuten und kämpft gegen 3-4 Ewoks und sobald einer gekillt wurde, wird der ja quasi wieder zum Ewok und es wird dann immer die Übermacht wird dann gemacht. Und der Truppler kann sich ja hat immer nur seine Taschenlampe so irgendwie oder
so eine Helmlampe.
Sein Leuchtestrahl, ja. Das ist auch, ich fand's krass. Ich weiß, ich habe das einmal, das haben wir mal in der Community gezockt und ich kam bis zum Ende, wurde dann aber auf dem Weg zum Schiff, es hieß jetzt go, go, go zum Lambda-Shuttle und ich bin quasi auf der Rampe des Shuttles gewesen, wurde erschossen. Erschlagen von einem Stein. Also
ja, so lief es dann immer. Oder die scheiß Feuerwürmchen oder so, die dann da geworfen wurden. Also das ist so
ja, ist ein Spiel, hat ja irgendwie eine coole Zeit gehabt irgendwie im letzten Jahr. Schade, dass das wieder sehr abgeflacht ist. Also wo ist eigentlich Battlefront 3?
Fangen wir es einfach nochmal von vorne an, sagst du. Das Movement. Bring back Battlefront 2 oder so. Es ist wirklich, also das regt mich auch immer noch auf, dass sie es nicht geschafft haben, da noch Crossplay reinzubringen, weil das halt irgendwie die Playerbase einfach nochmal mehr zusammengebracht hätte. Und ich dann vielleicht auch in Ewok Hunt leichteres Spiel haben würde, eine Lobby zu finden. Ist aber auch ein sehr, also wirklich obskurer Spielmodus. Also es passt so gar nicht irgendwie in den Rest, in das restliche Konzept dieses Spiels rein. Aber umso besser finde ich, dass sie es gemacht haben. Also so diese Idee, einfach Ewok als so Horrorwesen zu inszenieren.
Ja, Fleischfresser, Menschenfresser, passt ja eigentlich ganz gut.
Ja, aber das wird ja kaum die Intention damals gewesen sein hinter der Entstehung für Episode 6.
Wie steht ihr denn eigentlich zu den Ewoks? Also,
ich liebe die Ewoks.
Ich wollte gerade sagen, lieben wir sie alle? Ich liebe sie nämlich sehr.
Ich hatte da nie Kritik dafür, weil ich noch so jung war, als ich das gesehen habe, dass ich das überhaupt nicht in Frage gestellt habe.
Es waren Teddybären. Also,
das waren die gleichen Fans, die halt heute Porks scheiße finden oder so.
Ich habe es nur gerade die Frage so vor mir, weil ich habe vor ein paar Tagen irgendwann zufällig die Folge von How I Met Your Mother, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit der Ewok-Line. Kurz Kontext dazu, da gibt's so eine How I Met Your Mother Folge, ich glaube, das ist irgendwie Staffel 7 oder so und da geht's halt unter anderem drum, dass es die Ewok-Line gibt und dass alle Leute, die nach dem 25. Mai 1973 geboren sind, dass alle, die danach geboren sind, lieben die Ewoks. Und alle, die davor geboren sind, waren quasi zu alt. Also kurz zum Kontext, das ist quasi 25. Mai 73, ist 10 Jahre, bevor Rückkehr der Jedi-Ritter im Kino kam in den USA. Das heißt, alle, die quasi noch jung genug waren, dass sie die Ewoks süß und knuffig fanden, sind Fans. Und die Fans, die quasi schon älter wie 10 Jahre waren, mochten die Ewoks nicht. Und da gibt es halt so eine Folge, wo das sehr prominent Thema ist. Und
aber ist es nicht auch so ein Ding, irgendwie so, dass die testen, wie kompatibel irgendwie so die Beziehungspartner
sind? Genau,
indem
genau.
Sie so zum Beispiel fragen, und wie findest du Ewoks? Und wenn sie dann das oder das andere sagen, ist es gut oder schlecht?
Genau. Ja, natürlich. Also die Ewok-Line ist von Barney.
Natürlich.
Und, ja.
Von wem auch sonst.
Auf jeden Fall richtig geile Folge und ja, zufällig gerade vor kurzem geguckt, aber ja.
Ja, wobei How I Met Your Mother hat ja auch zumindest die größten Star-Wars-Theorien ja aufgestellt, zum Beispiel, dass Leute, die Star Wars nicht kennen, Leute sein müssen, die in Star Wars mitspielen. Ich glaube, so war das doch irgendwie. Also, das so, ja, okay, finde ich auch irgendwie nett. Darf
man das heute eigentlich noch schauen? Ich habe mich kürzlich gefragt, ob das noch politisch korrekt ist, weil es ist ja teilweise schon ziemlich...
Ja, es ist so...
Ich glaube, gerade in der ersten Staffel gibt es irgendwie so ein bisschen komische Witze irgendwie über transsexuelle Menschen irgendwie, aber ich glaube, das legt sich dann mit der Zeit. Also ich habe es jetzt auch irgendwie letztes Jahr nochmal geguckt und es war nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte.
Also es ist halt so, die meisten, ich sage jetzt mal, sexistischen und Dinge, die halt quasi politisch nicht korrekt sind oder die man halt einfach mit ein bisschen Nachdenken nicht sagen würde, kommen meistens eigentlich von Barney. Und der ist ja jetzt auch so dargestellt, dass er quasi halt einfach so ein sexistisches Arschloch ist. Und irgendwie, finde ich, macht es dadurch, dass ja Neil Patrick Harris privat als schwuler Mann und sein Mann spielt ja sogar öfter irgendwie mit in der Serie. Das ist ja, glaube ich, der Highschool-Freund von Lily, der öfter mal auftaucht.
Ja, stimmt, ja.
Und so, also es gibt dem Ganzen einen Kontext, wo ich sage, das ist die ziehen schon diese Macho Männer-Perspektive durch den Kakao so, aber trotzdem ist, wie viele Sachen, also auch so Frauenbild zum Beispiel, dass eigentlich so gefühlt alle Frauen in Hauptrollen eigentlich irgendwie so Modelmaße haben und sich so über Körpergewicht als manchmal lustig gemacht wird und solche Sachen, das, ja, muss man dann, glaube ich, drüber hinwegsehen, aber ich finde auch wie Nico, also insgesamt ist es jetzt nicht so schlimm, finde ich, wie es die meisten so, wenn man so hört, was drüber sagt.
Die Serie baut jetzt nicht so ihren ganzen Humor darauf auf, sondern es sind sehr vereinzelt Stellen.
Wenn wir es gerade zum Beispiel vorhin von Two and a Half Men hatten, ich glaube, das wäre da das deutlich schlimmere Beispiel mit, ja, was wahrscheinlich nicht gut gealtert ist, das habe ich aber auch schon ewig nicht mehr geguckt.
Ja, aber Two and a Half Men ist ja irgendwie so das RTL2 der Sitcoms, oder? Also, keine Ahnung. Ich fand das immer scheiße.
Ich glaube, der Humor war halt einfach, das ist halt so ein Humor, den liebst du oder den hast du. Ich glaube, es gibt kein Zwischending. Also, ich glaube, es gibt keine Akzeptanz, also es gibt keine graue Ebene, glaube ich.
Also
ich hab's selbst nie gesehen.
Als das lief, da war ich ja teilweise noch in der Ausbildung. Und das haben alle geschaut und das ging mir so krass auf den Sack, weil die sich über diesen stumpfsinnigen Schrott so totgelacht haben. Ich dachte mir nur, oh, nee.
Ja, ich glaube, insgesamt können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass es gut ist, dass die Awareness mittlerweile so ein bisschen in eine andere Richtung geschiftet hat, zumindest so in unserer Bubble oder in auf der guten Seite der Macht, würde ich es mal bezeichnen. Aber ich hatte, um nochmal einen Star Wars Bezug dazu herzustellen, auch gestern, heute, ich weiß gar nicht mehr, so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, finde ich auch irgendwie strange. Und zwar, es gibt jetzt eine Ahsoka Tano Actionfigur mit also Ariana Greenblatt, die junge Ahsoka in Flashbacks spielt, in Live-Action. Und man hat quasi jetzt ihren Körper, ihr Gesicht genommen und hat ihr den Look der Clone Wars The Movie, wo auch mit dem Sohn von Jabba und so, wo Ahsoka halt noch dieses bauchfreie oder quasi nur ihre Brust bedeckte Outfit trägt, wo ich mir dann auch denke, so, die haben ja mittlerweile auch das Outfit überholt in den Tales of the Jedi Folgen, wo sie quasi zur gleichen Zeit ein etwas mehr Jedi-haftes Outfit trägt, weil ich meine, wie alt war Ahsoka da? 14 oder?
Ich glaube 14, ja.
Keine Ahnung.
Definitiv.
Auf jeden Fall, ja, wo ich mir auch denke, ich verstehe nicht, dass da jetzt noch so eine Actionfigur rauskommt und ich finde es ein bisschen merkwürdig, so dann ein 14-jähriges Mädchen so in irgendwie auch nur, also in einer sexualisierten Pose, Outfit, was auch immer zu sehen.
Kriegt Hot Toys auch gerade entsprechend zurecht, wie ich auch finde, ihr Fett für weg. Also
müsste ich mir jetzt auch nicht ins Regal stellen.
Aber ja, also vor allem bei so einem Charakter. Ich meine, Ariana Greenblatt ist ja von der, also ich meine, die hat ja auch in der Serie selber, also in der Ahsoka-Serie hat ja auch ihr Charakter gar nicht so diesen, also sie hat ja auch ein Outfit gehabt, was halt ganz weit weg war von dem, was Ahsoka in der Animationsserie anhatte. Und von daher warum macht man sowas? Aber gut, das sind Marketingmaßnahmen, ja. Wahrscheinlich muss man das machen, damit ja. man irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Aber ich habe keine Ahnung. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist so, es ist irgendwie der Entwurf stammt aus 2007, 2008 und damals war das irgendwie noch eine andere Zeit und ich glaube, da wurde damals auch nicht so drüber nachgedacht. Heutzutage, unabhängig ob Live-Action oder Animation, glaube ich nicht, dass wir nochmal in Star Wars eine 14-jährige Padawan-Schülerin in Minirock und bauchfrei oder nur brustbedeckt sehen werden, nehme ich mal an.
Glaube ich auch nicht.
Und das ist auch gut so.
Zu Recht.
Zu Recht.
Ja.
Wow, jetzt sind wir vom Stab der
Macht kurz abgerutscht.
So ein bisschen. Aber gut.
Das ist die Magie.
Scheiß Stab interessiert ja auch wirklich keine. Also
das ist die Magie dieses Buches.
Genau. Wollen wir nochmal die Magie in Form von Glücksrädern würfeln lassen?
Ja, vielleicht reden wir diesmal auch länger als eine halbe Minute über das tatsächliche Objekt.
Ja, vielleicht. Schauen wir mal. So,
es gibt schon wieder eine neue Thrawn-Figur von Hot Toys. Bin mal kurz weg.
Kurz auch kaufen.
Ja, kurz Geld ausgeben. So, ich würfe mal und. Okay. Da können wir vielleicht ein bisschen länger drüber sprechen. Es kommt aus der Ära der Republik. Und es ist eine Maske. Die Maske des General Grievous. Nun, was können wir über diesen Kalisch sagen?
Nico, dann erzähl mal die Geschichte, warum General Grievous so schwer atmen muss.
Hatten wir also, das nicht auch schon mal in einer Dices-Folge? Aber da war es nicht die Maske, sondern da war es, glaube ich, der Charakter.
Da war es Mace Windu oder so.
Das kann sein, dass wir über Mace Windu, über die Cartoon Network Serie. Da gelandet sind. Das kann sein, ja.
Egal.
Aber ja, Nico, möchtest du uns davon erzählen?
Also ich weiß nicht, ob ich alle Details noch zurechtbekomme, aber long story short, General Grievous war auf seinem Heimatplaneten da irgendwie ein krasser Kriegsführer, wurde dann irgendwie von Count Dooku reingelegt, wurde irgendwie fast komplett irgendwie so weggesprengt und dann musste halt so operiert werden und jetzt hat er halt irgendwie eine kaputte Lunge und die Maske, die ist auch angelehnt an die Maske, die es in seinem Volk da irgendwie gibt, so sieht ein bisschen so danach aus. Das war's.
War das nicht so, dass sie die solche Erzfeinde haben und sie tragen irgendwie die Skelette als Maske oder so, diese Schädel?
Ja, das kann sein, ja.
Oder ich weiß auch nicht, vielleicht erzähle ich auch total Mist.
Ich meine auch sowas. Und die heißen sie nicht Kalisch?
Irgendwie. Also Kalisch, ja. Also er gehört zu den Kalisch, genau.
Ja.
Und ich habe jetzt, ich schaue ja gerade Clone Wars von nebenher immer mal wieder und da gibt's ja diese eine Folge mit dem Mon Calamari-Schüler von Kit Fisto.
Ja,
da sieht man auch.
The Layer of Grievous heißt
ja, irgendwie so, genau, da. Und da sieht man auch eine Statue von ihm, wo er noch kein Cyborg war.
Scheiß Narzisst.
Was?
Ja, wer stellt von sich eine eigene Statue in seinen Keller?
Ach so. Ihr könnt mal kurz weiterreden. Ich muss hier mal Türen öffnen.
Ich dachte, das Telefon klingelt.
Ja, coole Maske, cooles Design. Also General Grievous finde ich immer noch eine der coolsten Figuren, die, also es ist so dieses Boba Fett Ding, finde ich, irgendwie so. Es ist so ein Charakter, der irgendwie sehr wenig Screentime hat. Wobei immer noch mehr als Boba Fett in Episode 5 eigentlich. Aber der so viel Fanliebe irgendwie erhalten hat in Episode 3 dafür, dass er echt wenig macht, gefühlt.
Und seine Serie ist halt nicht total beschissen. Hot Take.
Seine Serie?
Hot Take. Ja, ich meine, Clone Wars steht ja jetzt schon vom Ruf her besser da als The Book of Boba Fett.
Ja.
Das habe ich auch vor kurzem nochmal geschaut. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Mich regen eigentlich nur die Rodriguez-Folgen auf. Ich habe dich trotzdem lieb, Robert Rodriguez. Wie oft habe ich denn darüber schon gesprochen? Naja.
Zu befair, Clone Wars hat halt auch sieben Staffeln, teilweise irgendwie 12 Folgen oder so. Und Book of Boba Fett hat wie viele? 5?
Ja, wenn du die Mando-Folgen wegrechnest.
Und ich bin mir sicher, in Clone Wars wirst du mindestens 5 Folgen finden, die du auch richtig scheiße findest.
Ja, 100%. Aber da taucht ja Boba Fett auch auf, ne? Da gibt's ja auch
die finde ich stimmt. Die finde ich zum Beispiel scheiße, die Folgen. Ich mag die Boba-Folgen, also die Kid-Boba-Folgen nicht in Clone Wars. Ich mag nur den einen Moment, wo er am Bord des republikanischen Sternzerstörers sitzt und den anderen Kadetten zeigt, wie gut er schießen kann. Das finde ich cool. Aber
gibt's da nicht auch die noch deleted Folgen so aus diesem Vault damals, der irgendwie mal geleakt ist? Ich glaube, da gibt's noch
Sachen. Ja, es gibt zum Beispiel das Duell mit Boba und Cat Bane, wo quasi auch erklärt wird und ich glaube,
wie die Delle in den Helm kommt.
Genau, es gibt bisher, also das ist auch so, wie ich das verstanden habe, wohl, also Dave Filoni sieht das so als Kanon an und deshalb hat er wohl die Delle.
Gegensatz zur Kanan Story.
Ja, aber heute on fire, shot aus in alle Richtungen.
Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ohne rumzuhaten, Grievous hat ja durch Clone Wars nicht eigentlich richtig Fahrt aufgenommen und richtig Tiefe bekommen irgendwie. Das muss man der Serie schon anrechnen. Also da ist ja ganz viel Worldbuilding und Lore-Tiefe entstanden für den Charakter und das finde ich eigentlich auch cool. Also ähnlich wie Ahsoka ja auch. Ne? Mhm.
Ja, ich meine, das ist wohl das Beste, das sind so die zwei besten Charaktere, die es nicht in Filmen vorher, ich meine, Grievous ist mal ausgenommen in Episode 3, aber die haben halt wirklich so die beste Entwicklung mit sich genommen. Also ich muss auch sagen, in Clone Wars fand ich seine Entwicklung auch spannender als in der Cartoon Network Clone Wars Serie. Also da fand ich ihn sehr, sehr austauschbar.
Ja. Wobei ich immer so in meiner Erinnerung habe, dass Grievous immer so Villain of the Week mäßig auch einfach immer auf die Schnauze bekommen hat. Also hat er bis auf dieses Nachtschwestern-Massaker irgendwie tatsächlich mal Erfolg gehabt?
Naja, in der Lair of Grievous
Folge. Ja, okay, ja, stimmt. Ja, stimmt. Das stimmt, ja. Ja,
das stimmt. Es gibt schon ein paar Kills, die er sich auf die Fahne schreiben
und kann. Und der schlägt Kit Fisto auch in die Flucht. Also der
fliegt. Ja gut, ich nehme alles zurück.
Man hat halt das Dilemma, dass ein Teil des Maincasts nicht sterben darf. Oder ja, im Falle von Anakin, das finde ich immer noch die krasseste Leistung. Der darf ja General Grievous quasi wegen dem einen Satz am Anfang von Episode 3 auf der Brücke.
Das muss die Writer so in den Wahnsinn getrieben haben.
Anakin und ihn nie aufeinander.
Dieser George Lucas. Warum tut er uns das an?
Ja, aber mal ganz ehrlich, wie dumm ist das eigentlich? Also das aus diesem, ich meine, sie haben alles irgendwie versucht mit irgendwelchen neuen Geschichten umzuschreiben. Also dass Obi-Wan in Episode 4 sagt, ich wusste nicht mal, dass ich einen Druiden besessen habe. Ja, also und R2-D2, mit dem er halt ja, also sowas halt. Also Das kann man doch trotzdem machen. Ja, was sagt ihr denn in Episode 3? Ihr seid kleiner, als ich erwartet habe. Wow.
Ja, der Gag war wichtig.
Ja, der Gag hätte auch wahrscheinlich anderweitig trotzdem noch funktioniert. Ja, wobei, aber ja, als ich erwartet habe, klar, es klingt natürlich nach einem
sehr... Imagine, Grievous ist eigentlich so über... In Clone Wars wird irgendwann erzählt, dass Grievous so um so 2 Zentimeter irgendwie schrumpft, weil er so ein neues Cyborg-Gestell bekommen hat, wo so ein paar Zentimeter weggenommen wurden sind. Deswegen sagt Anakin
das. Ich meine, das ist ja genauso wie Anakin, der zu Count Dooku irgendwie meint, hier, Count Dooku, meine Power hat sich verdoppelt seit dem letzten Mal, wo wir uns getroffen haben.
Vor 2 Wochen.
Genau, vor 2 Wochen.
Nicht ist das vor so?
2 Jahren.
Haben Sie das letzte Mal gesehen in Clone Wars?
Ich weiß nicht, aber damals war es halt noch so, als Episode 3 zum ersten Mal kam, war das ja okay, da waren jetzt die kompletten Klonkriege dazwischen und die haben das letzte Mal auf Geonosis gesehen, als er die Arme verloren hat und jetzt ist es halt so.
Ich glaube, du es gesagt hast, klingt das auch irgendwie nach einer neuen Super Saiyajin-Form.
Das ist noch nicht meine finale Form. Ja. erst mal eine komplette Clone Wars Folge Geschrei und dann in der nächsten Folge
dann Landschaftsaufnahmen.
Ja, genau. Wackelnde Berge, genau. Die Welt geht unter. Ja. Wenn ich an Grievous denke, muss ich ja auch ganz, ganz oft einfach an die Labyrinth des Bösen, an die Hörspiele denken.
Ja,
Die sind geil.
Das ist ein tolles Buch auch, aber ich denke an die Hörspiele. Und da wird ja seine Geschichte ein bisschen anders erzählt. Also da wird er vom Bankenclan wird er ja quasi gerettet und soll ja dann im Dienste des Bankenclans quasi weiter meucheln und morden. Und kriegt daher dann von denen seine Rüstung, sein Cyborg-Leben geschenkt. was er irgendwie eigentlich auch gar nicht cool fand. Er wäre ja lieber irgendwie im in der, wie hat das gesagt, er wäre lieber im All gestorben, im Vakuum des Alls wäre er erstickt, bevor er eigentlich das macht. Aber naja, das hat er sich auch schnell neu orientiert, offenbar.
Ich glaube, das wird da auch ganz gut thematisiert, gell, wie er sich dabei fühlt, als er dann
Zeit hat und so. Ja, ist ja so die Sache. Ich meine, er ist ja so ein, aus so einer Kriegernatur oder aus so einem Kriegervolk und hat ja die ganzen, also auch so Druiden und sowas, hat er immer gehasst. Aber dass er halt selbst zu einem der größten Druiden-Generäle wird, was ihm ja auch sogar so gesagt wird, ist ja eigentlich schon ein starkes Stück für ihn, glaube ich, weil er verliert ja quasi nicht nur seinen Körper, sondern ja auch so ein Stück seiner Persönlichkeit dadurch. Wenn das jetzt das Buch oder das Hörspiel, wenn man das jetzt mal als Maßstab nehmen würde. Aber das ist halt so, diese Masken.
Ich wollte gerade sagen, ich finde immer noch der krasseste Design-Flaw in Grievous Rüstung ist, jo, wir machen dich fast komplett zum Cyborg, außer deine Augen und so ein paar ganz, ganz wichtige Organe und die machen wir hinter eine Metallklappe.
die man mit Händen auseinanderziehen kann. Danke, Obi-Wan Kenobi, dass du uns gezeigt hast, wie man Grievous einfach umbringen kann.
Aber sein Tod war sehr geil. Also wenn er dann so von innen heraus verbrennt und dann so Funken und Feuer aus seinen Augen, aus der Maske rausschießen, das ist schon...
Ich finde auch geil aus. Immer wenn ich Episode 3 mir angucke und dann irgendwie diese Nahaufnahme irgendwie von Grievous' Gesicht kommt, denke ich mir, wow, dieser Film ist jetzt 21 Jahre alt und sieht immer noch so geil aus.
Alles mit
Grievous. Das ist ein Film, der ist auch sehr, sehr gut gealtert. Also muss ich auch sagen, da gibt es weit schlechtere. Also als wir hier vor ein paar Jahren in Episode 1 waren, da haben wir auch gesagt im Nachgang, dass der ist auch sehr, sehr gut gealtert von der, also muss man sagen, da kann man von George Lucas halten, was man will. Also sein Storytelling ist mit Sicherheit nicht das allerbeste der Welt, das wissen wir alle, aber das konnte er.
Also ich finde die Prequels dafür, dass sie ja fast komplett digital gedreht, also in digitalen Environments gedreht wurden, nur mit Blue und Greenscreen, sieht das echt immer noch gut aus.
Und die wurden damals ja auch echt gehatet für Effekte, so, oh, das sieht viel zu künstlich aus, es wird nicht gut altern, in 10 Jahren kann man das nicht mehr angucken. Und ich finde halt, oh, das war ja jetzt ungefähr, war es nicht so vor einem Jahr circa, als Episode 3 nochmal im Kino kam? Ja. Auf jeden Fall. War ich da haben sie hier in der Nähe, wo ich wohne, in Mannheim, haben sie im Cineplex, haben sie irgendwie, glaube ich, 2 Monate bevor der Film kam, den größten Saal, und das ist so eine der größten normalen Kinoleinwände abseits IMAX, haben sie irgendwie frisch renoviert, auch mit so einem krassen irgendwie Laser-Beamer und was auch immer. Und ich war dann das erste Mal in dem Kino und der Film sah sowas von krass aus. Also gerade so die Szenen auch Grievous, wenn er dann im Kampf mit Obi-Wan auf ihn zuläuft und die Lichtschwerter so schwingen, einfach nur geil. Also da muss ich, finde ich, echt, also der muss sich nicht verstecken vor irgendwelchen aktuellen Filmen und sieht deutlich besser aus wie einiges, was heutzutage so rauskam, auch so MCU oder was auch immer. Also
ich glaube, das Einzige, was ich echt hässlich fand, war die Szene Cody auf wo war das? Wo war Cody und Obi-Wan?
Utapau.
Und dann siehst du halt Cody nur, du siehst die Rüstung animiert und nur den Kopf. Ja. Das sieht scheiße aus. Also das ist einfach, das haben sie aber auch bei einem Iron Man, zum Beispiel im Avengers, im vorletzten Avengers auch nicht hinbekommen. Dieser Move, wie er da mit seiner neuen Rüstung, Nanotechnologie-Rüstung, die dann übers Gesicht gleitet. Aber du siehst halt einfach, es ist super schlecht animiert. Also das fand ich
cool. Ich finde generell die Proportion von Klonkriegern, also von den menschlichen Klonkriegern in den Prequels, sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Also gerade in Episode 2, wo sie noch die Phase 1 Rüstung haben, ich finde, da sieht der Helm irgendwie viel zu schmal aus, als dass da so ein menschlicher Kopf irgendwie reinpassen würde. Das finde ich, sieht dann in, wo haben wir die 501. in den Flashbacks gesehen?
In der Ahsoka-Serie.
Ja, ich finde, da, wo sie halt dann echte Schauspieler in Kostümen genommen haben, sah das so viel geiler aus, als halt wo in den Prequels, wo sie ja zu 100% animiert waren und halt nur dort dann irgendwie Tomorrow Morrisons Gesicht irgendwie draufgepackt wurde.
Da habe ich kürzlich auch einen Vergleich von den Helmen gesehen. Also wie du es beschrieben hast, die Episode 2 Helme und die aus Ahsoka, und die sehen echt fundamental anders aus. Ja. Also sind viel größer skaliert und breiter und so.
Ja, also deswegen wirkt das, glaube ich, auch so komisch, weil halt dann so ein menschlicher Kopf irgendwie nicht auf diese auch allgemein dann wahrscheinlich schlankere Rüstung passt irgendwie. Das ist einfach von den Proportionen ein bisschen weird. Aber wenn sie den Helm aufhaben, dann kann man
dann
das
schon alle super
vergessen. Also aber
in größerer Truppenbewegung unterwegs sind, das sieht ja dann schon cool aus, definitiv. Aber ja, das sind ja, ich glaube, das sind auch so Sachen, ganz ehrlich, dass da steckt ja auch diese Kunst von Bildsprache, die steckt ja noch in den Kinderschuhen. Also das war ja noch gar nicht so weit fortgeschritten. Ich glaube, wir könnten es heute besser sehen, wenn die Studios sich einfach mal wieder die Zeit nehmen würden und nicht nur auf Druck alles rauspumpen würden und dann am besten dann alles mit irgendwelchen Computertricksereien oder so machen würden.
Da habe ich auch echt große Hoffnungen jetzt, wenn wir gerade bei einem aktuellen Thema sind, Mando. Ich meine, da hatten wir es ja auch schon öfter mal drüber, dass der Film halt irgendwie, glaube ich, schon vor 1,5 Jahren oder so mit den Dreharbeiten fertig war oder also schon echt lange her und die echt sehr, sehr viel Zeit hatten für die Post-Production. Und das ist so ein Grund, warum ich auch so mega gespannt bin, wie das Ganze aussieht, weil gerade eben da hat Pedro Pascal hat auch letztes Jahr in Fantastic Four mitgespielt und der wurde nach Mandalorian gedreht und kam jetzt vor einem Jahr im Kino. Also das ist schon krass, was da unterschiedliche Zeitfaktor halt für die Visual Effects Artists da sind. Und mal gespannt.
Gut. Und Petro hat ja natürlich auch viel mehr. Ich glaube, der musste bei Fantastic Four viel mehr spielen als bei Mando. Wobei, also wir haben ihn ja im Trailer zumindest auch schon das ein oder andere Mal ohne Helm gesehen. Also er wird wohl vielleicht für die ein oder andere Minute zu sehen.
So ganz kurz einmal so, hey, it's me.
Ich darf meinen Helm nicht abziehen, aber guck. Naja, aber
bevor wir weitermachen, wann kam Episode 3 nochmal neu raus? War das die Woche, nachdem wir, Achtung, in Japan waren?
Oh ja, ich stimmt. Ich
hab den in Japan gemacht.
Das war da davon
noch mal erzählen? Der Running Gag.
Als wir diese Exkursion wegen dem Matcha-Tee gemacht haben, Tom.
Ja, diesen Kochkurs.
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es ehrlicherweise auch gerade nicht, wann.
Ich glaube, es war auch nicht wirklich eine ernst gemeinte Frage von Tom.
Ich denke jetzt aber trotzdem ernst darüber nach. Ich möchte, dass wir das jetzt ausdiskutieren.
Es war genau das Wochenende. Wir sind nämlich irgendwie freitags, glaube ich, zurückgekommen. Ich war samstags auf einer Party.
Das war nur ein Scherz, du musst es jetzt nicht.
Sonntags im Kino. Jetzt wo mir kommen die Erinnerungen. Ich war nämlich ziemlich fertig und dachte, oh, hoffentlich halte ich das durch. Und dann kam die Eröffnungsszene und ich war hellwach, zumindest für 2 Stunden noch.
Boah, das ist so geil. Aber auch jedes Mal, wenn der Score reinballert.
Ballern, Dennis.
Soll ich nochmal ballern? Also wir sind fertig mit der Maske von Grievous, ja.
Wir ballern heute viel. Mhm.
Wir ballern heute also mindestens noch ein Thema durch, würde ich sagen. Schauen wir mal. Lasst die Würfel rollen. Ein Wort oder ein Gegenstand, ein Gebilde. Der Feuchtigkeitsevaporator. Ah. Oder Evaporatoren. Boah, ich hasse dieses Wort.
Da weiß ich tatsächlich, was das ist.
Bitte?
Da weiß ich tatsächlich mal, was das ist, im Gegensatz zum Stab der Macht.
Also ich habe ja das Jahrzehnte nicht gerafft, was diese Dinger überhaupt machen sollen. Ja,
was die machen, weiß ich auch immer noch nicht.
Also, naja, Feuchtfarmer stellen die auf, um Wasser zu farmen. Richtig. Quasi, oder? Das auf
genau.
Feuchtigkeit. Also das ist der Plan davon. Die ziehen irgendwie aus den Tiefen des Planeten, ziehen die sich irgendwie eine Restflüssigkeit und bereiten die irgendwie so ein Stück weit auf. So habe ich es zumindest im Kopf. Ich gucke jetzt auch mal, ob hier noch irgendwas Lustiges dazu drinsteht. Auf extrem trockenen Welten wie Tatooine sammeln einzelne Evaporatoren im Schnitt 1,5 Liter Wasser am Tag. Für Farmen, die schon seit Generationen betrieben werden, ist die kontinuierliche Wartung der alten Infrastruktur zwar kostspielig, bla bla bla, ist nicht weiter relevant, aber 1,5 Liter können die sich quasi, können die sich ziehen oder können die generieren.
Das auf ist Tatooine ist das... Aber das für Tatooine ist das viel wert.
Ja, für Tatooine ja, absolut. Schon recht viel vor. Also wenn du jetzt sagst, 5-köpfige Familie, dann stellst du 5 so Dinger auf, dann haben die eigentlich einen Tagesbedarf Wasser.
So groß. Das ist richtig. Einige Farmen verfügen noch über unterirdische Bewässerungssysteme und darüber arbeiten die damit. Das Interessante ist, da kann man ja von Star Wars Outlaws halten, was man will. Aber in Star Wars Outlaws wird das ja auch thematisiert. Das kann man sich da auch, also ich glaube nicht im Detail in der Storyline selbst, aber man kann sich's halt ganz cool durchlesen dann, weil die diese Wasserdinger, das wird jetzt ein Running Gag. Ich sehe schon kommen. Ich sehe den Alex schon. Der wird mich damit quälen wahrscheinlich. Naja, aber auf jeden Fall die Dinger, taugen offenbar was, um den Feuchtfarmern das Leben zu erleichtern.
Aber ich fand das in Outlaws tatsächlich auch cool, weil es gibt doch auch so Quests, wo du dann in so großen Zisternen bist und auch eben so verlassene Feuchtfarmen oder die überfallen wurden und so. Und das ist da schon ziemlich nahbar dargestellt. Fand ich auch sehr cool.
That's korrekt. Aber jetzt überlege ich gerade, sollte die da reparieren, oder? Und musste ja nicht wegen den Dingern zur Toshi Station.
Die Power Converters.
Power Converters, ja. Aber irgendwie fällt mir dazu halt nicht wirklich was ein, ich bin ganz ehrlich.
Also sie sind halt schon irgendwie ikonisch. Also selbst wenn man das jetzt so Leuten sagt, die Star Wars zwar gesehen haben, irgendwie so, die werden halt mit dem Namen nichts anfangen können, aber du zeigst ihnen dieses Bild und die wissen direkt, okay, da und da ist das. Irgendwie, weil das ist für mich so, wenn ich an Tatooine denke, denke ich auch irgendwo an diese Dinger. So, das ist so ikonisch irgendwie. Und ich habe mich gefragt, woraus haben die wohl gebastelt? Weil alles irgendwie, was ja an Star Wars, gerade in Episode 4 irgendwie an Props existiert und an Set-Design, ist ja irgendwie aus bereits bestehenden Alltagsgegenständen irgendwie zusammengemixt worden. Und ich frage mich, woraus haben die das wohl gebastelt?
Das sieht so ein bisschen aus wie, eigentlich so wie so eine Rakete. Keine Ahnung, hat halt so einen Stil davon. Das steht hier halt nicht drin. Ach, dreckig.
Scheiß Buch.
Ja, also ganz ehrlich, das hätte man besser machen müssen. Ja, Binärprozessoren. Ach hier, mit einer Kühleinheit und Sammelzistern wird dieser von einem Binärprozessor gesteuert, der den pH-Wert reguliert, Verunreinigungen herausfiltert und das Wasser zum Gebrauch aufbereitet. Auch hier, was Neues gelernt, was die alles können auf Tatooine. Und
da sollte ich ja beschweren. Wert regulieren.
Das steht hier so drin.
Krass.
Wer sich das denn, was halt so säurehaltig ist?
Ja, eben.
Und wenn wir auf George Lucas zurückkommen, vorhin hat es einer von euch schon gemeint, seine Dialoge sind nicht immer die geilsten, aber das Worldbuilding, also wie ikonisch, einfach 50 Jahre fast später und wir reden hier über Feuchtfarmen und was die da wohl genau tun und was das für Gerätschaften sind und es gibt der Welt einfach so viel irgendwie. Ich meine, die Story hätte auch funktioniert, hätte man einfach gesagt, jo, die leben halt ja auf einem Wüstenplanet, was interessiert mich das, wie die da trinken oder was die da tun oder der könnte ja auch Schrottsammler oder Schrotthändler oder was auch immer sein, aber nein, es ist ein Feuchtfahrer und das ist schon cool.
Ja, ich meine, es ist ja, Tatooine ist ja so planettechnisch, ich meine, dieses ganze Wüstending ist halt so heftig, da, also die Idee dahinter. Ich meine, da war Dune war vorher da?
Das Buch auf jeden Fall.
Ja, genau. Man hat er sich natürlich auch schon ein bisschen daran mit orientiert, aber ich glaube, er hat es halt irgendwie verbessert. Ja, ich meine, die Würmer in Dune fand ich auch irgendwie lustig, aber ich fand halt auch den Salak irgendwie noch cooler. Wobei der sich ja nicht mit einem der kann sich ja nicht mit einer Firespray irgendwie messen, so ein Salak. um nochmal auf die Boba Fett-Folge zurückzukommen.
und weil du gerade Dune gemeint hast, was ich da richtig cool halt finde, ist das noch ein Stück weiter gedacht, dass die ja sogar, wenn jemand stirbt, dann das Restwasser aus den Körpern von den Leichen quasi sammeln, weil jeder Tropfen Wasser auf dem Planeten halt so kostbar ist, aber jo, vielleicht hat der gute Owen Lars noch eine geheime Werkstatt, wo er seine Nachbarsfarmer in Wasser umwandelt, wenn die Saison mal schlecht lief.
Der hat Leichen im Keller, die er noch dehydrieren darf.
Ein paar Jahre war's.
Ja, wie machen die das eigentlich? Ich meine,
trinken die überhaupt?
Trinken die? Also ich weiß, sie fressen irgendwelche Eier. Das haben wir im Mando, also den Inhalt von irgendwelchen Eiern haben wir im Mando gesehen. Aber trinken die? Vor allem schwitzen die nicht unter diesen dicken Mänteln?
Gibt es aktuelles Kanon-Bild, wie die unter ihrer Kapuze aussehen?
Nee, ich glaube nicht.
Laut Pelimotto sind sie haarig.
Jetzt sind sie haarig, ja.
Ich glaube nicht, dass sie schwitzen. Ich glaube, die haben gar nicht sowas. Die empfinden wahrscheinlich nicht mal Wärme oder so. Das sind
die sind wie Hunde. Die hecheln halt einfach so ein bisschen, oder?
Genau. Deswegen haben sie die Kapuze auf, damit man, das würde so bei Verhandlungen irgendwie, würde das ein bisschen albern aussehen.
Aber Jawas sind, die, also, wir waren ja vorhin bei den Ewoks, die Jawas, die fand ich immer sehr suspekt.
Also inwiefern?
Diese leuchtend gelben Augen. Also die haben mir als Kind so ein bisschen Angst gemacht. Also ich fand die so lustig, weil sie gelacht haben. Aber dieses, wenn die sich da irgendwie hingestellt haben und die Leute beklaut haben oder keine Ahnung. Und also ich fand die irgendwie sehr
merkwürdig. Die sind ja auch nicht nett. Das sind ja einfach nur Halsabschneider.
Richtig. Aber ich mag den, wo wir vorhin bei Battlefront waren, ich mag den Blaster von denen, diesen Ionenblaster.
Ja.
Der ist auf naher Distanz ist der super Gegengegner.
Voll.
Ach ja.
Ich habe erst heute auf Reddit ein Bild gesehen von jemandem, der halt ein paar Drehorte irgendwie von Star Wars abgeklappert hat und dann halt auch in Tunesien unterwegs war, wo sie ja Star Wars Episode 4 gedreht haben. Mhm. Und dann war der halt auch in einem dieser Dörfer, die halt wo halt diese Gebäude stehen, die ja einfach Mos Eisley sind.
Ja.
Und da steht halt auch noch so ein Feucht-Evaporator.
Evaporator.
Also ich bezweifle, dass der noch von der damaligen Produktion da steht. Aber irgendjemand hat da auf jeden Fall einen aufgestellt und es fügt sich halt einfach perfekt in diese Landschaft da rein.
Ja, ich find's auch. Also ich finde die Dinger schon ziemlich, also diese Evaporatoren eigentlich ganz cool, rein optisch. Du hast ja recht, das ist so ein bisschen ein ikonisches Bild. Aber am Ende weiß ich trotzdem nicht, was ich noch zu sagen soll.
Je nachdem, wie die Klimaerwärmung hier so weitergeht, vielleicht wird das irgendwann mal ein realer Beruf hier bei uns.
Fang schon mal an zu bauen.
Genau. Lasst uns Feuchtfarmer werden.
Yeah.
Gut. Wollen wir trotzdem noch einen versuchen?
Ja, gerne. Mach noch eins.
Einen machen wir noch.
Dann ist aber Schluss, jetzt kommt Eierlikör.
Jetzt kommt Eierlikör. So, okay, meine Herren, ein Moment der Obacht, das nächste Ding kommt. Haben wir schon über Jyn Ersos Sturmtruppenpuppe gesprochen? Oder wie sie hier heißt, Jyn Ersos Sturmi-Puppe.
Ich glaube nicht.
Ja, in Rogue One.
Ach, als kleines Mädchen hat sie die.
Ja, genau. Mhm. Ja, auf Lamu also, ja, sieht man diese
Rogue One war mir auch klar.
Ja, ehrlich.
Hast gefragt, ich habe geantwortet.
Das ist die Logik, die Lehrer zu Arschlöchern macht.
Ja. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt. Wir haben eine Sturmtruppenpuppe, dass wir in unserer echten Welt sowas hinstellen als Figuren, okay, aber wie besessen müssen denn die Leute, das ist Imperium sein, dass sie sich selber vermarkten, so, kaufe hier die Sturmi-Puppe für nur, keine Ahnung, 25 Credits.
Also das Imperium möchte ja nicht, dass Leute denken, dass das Imperium böse ist. Sie tun nicht viel, um diesen Gedanken irgendwie aus den Köpfen der Leute zu schlagen, aber man kann ja mit Merch ein bisschen in die Richtung lenken.
Quasi so wie wenn beim Zweiten Weltkrieg so damals, hier, kaufe die neue Puppe, unser Wehrmachtssoldat.
So, wenn Donald Trump plötzlich ein Handy verkauft. So.
Aber interessanterweise steht's auch hier, die Puppe mit 13 Gelenken soll das imperiale Militär spielerisch als etwas Heldenhaftes darstellen. Ja. Die aus Holz geschnitzte Puppe, von der jungen Jyn, Sturmi genannt, war handbemalt im Stile der weißen Rüstung. Achso, okay, sie hat sie quasi nur nachgebaut. Also, aber es gab trotzdem krass, was die alles schon gemacht hat da auf Lamu.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie, das geht doch in Richtung Spielzeugsoldat, oder? Also so
ja,
abwegig finde ich es nicht. Und da Galen ja auch fürs Imperium gearbeitet hat, eine ganze Weile.
Ja, aber interessant, also habt ihr bis jetzt einmal darüber nachgedacht, dass Jyn eine solche Puppe hatte? Ich Eigentlich glaube ich nicht einmal. Das ist irgendwie schon
total. Also die ist mir schon aufgefallen in dem Film, aber ich habe jetzt halt nie über die Implikationen dahinter nachgedacht, also woher die kommen könnte, warum sie sowas hat. Jetzt, wo Tom das auch gerade meinte mit dem Hintergrund, okay, Galen hat mal beim Imperium gearbeitet. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, wenn wir sagen, die ist selbst geschnitzt. Ich weiß nicht, ob Jin die selber geschnitzt hat oder irgendwie einer ihrer beiden Elternteile oder so, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, ich sag mal, desensibilisieren, dass wenn irgendwann mal das Imperium an die Tür klopft, jetzt Jin nicht komplett in Panik verfällt oder so. Mhm. Etwas in die Richtung.
Also ein interessanter Beisatz hier noch. Dieses vermeintlich harmlose Spielzeug diente letztlich jedoch auch als erste von vielen versteckten Propagandamaßnahmen, die die Rekrutierungszahlen in die Höhe treiben sollten. Spielerisch ermunterte man die Kinder dazu, sich selbst eine Zukunft bei den Elitetruppen des Imperiums auszumalen.
Ja.
Das ist aber spannend. Also, total. Weil das wird ja gerade erst so ein bisschen ausgearbeitet, so diese Mud Trooper auf Mimbaren und so. Und also da gibt's ja eigentlich nur Solo aktuell. Und also zum Beispiel jetzt für Star Wars Legion, das ist ja ein Tabletop-Spiel, wurden die jetzt angekündigt als Einheiten, die man sich bald kaufen kann mit so einer Armeebox.
Die Mud Trooper.
Die Mud Trooper, ja, genau. Und das fand ich ganz interessant eigentlich, weil ja, man kennt die ja wirklich nur aus Solo und da tauchen sie jetzt auch nicht so total, sind sie auch nicht super präsent. Also ich habe das immer als relativ kurz empfunden, der Part, wo Han Solo da mit denen rumläuft.
Ja, ist ja selbst einer, oder?
Ja, genau.
Ja.
Aber das ist ja jetzt, das steht ja jetzt nicht super krass im Mittelpunkt des Films. Also es ist mal so eine kurze Phase und dann ist die auch relativ schnell wieder vorbei.
Ich finde, sowas hätte auch echt Potenzial für irgendwie ein Buch oder so. Irgendwie die Geschichte von irgendjemandem, der so super Fan vom Imperium ist, keine Ahnung, die Eltern finden das auch super geil, die leben so wie in Lost Coruscant. Lost
Stars meinst du?
Wie bitte?
Lost Stars behandelt das Thema ein bisschen, also sogar ziemlich gut, finde ich.
Worum geht's da?
Stimmt.
Das ist ein Roman von Claudia Gray, der sehr früh im Kanon erschienen ist. Da geht's um, also ohne jetzt zu spoilern, um zwei imperiale Piloten, einen Mann, eine Frau, die da so eine, ich sag mal, Beziehung führen, aber sie entwickeln sich halt beide in verschiedenen
Richtungen. Okay, ich kann mir denken, in welche Richtung es geht.
Ja, aber also ohne Witz, also wenn ich jemandem ein Star Wars Buch empfehlen würde, dann wär's das, weil das ist so, das fügt sich perfekt in die Filme ein und hat echt eine schöne Handlung und es hat Charaktertiefe, also das sollte wirklich, das kann man auch lesen, wenn man kein Star Wars Fan ist. Okay. Das ist einfach ein gutes Buch.
Ja, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen das in die Richtung von Cyril Khan ja in Endor geht, irgendwie, dass halt jemand eigentlich total Fan ist von diesem Autoritären, sagt, ja, eigentlich bringt er ja mal jemand Ordnung rein und so, und dann am Ende ist er halt auch einer von vielen Desillusionierten, die halt sehen, okay, ist doch nur mit viel Grauenhaftigkeit irgendwie verbunden, und ich finde das immer total spannend, egal wie oft ich sehe.
Finde ich auch, ja.
Ja, das ist ja eigentlich das ist ja auch so ein Kunstgriff in Star Wars, dass man halt schon versucht, die Bösen, vermeintlich Bösen, die zumindest in unserer Welt vielleicht als Böse wirklich gelten würden, weil sie halt ein totalitäres Regime irgendwie unterstützen, die halt trotzdem irgendwie mit so viel Tiefe zu verknüpfen, dass man den Eindruck, oder dass man zumindest sich mal drüber Gedanken macht und überlegt, wie ist das überhaupt, wie setzt sich das zusammen? Also ich finde das gar nicht so unspannend auch, diesen ganzen Gedanken.
Ja, und es ist halt auch, also kann eine super krasse Parallele halt zur realen Welt sein, wo sich gerade irgendwie ganz viele Leute in, wie ich finde, sehr schwierige Richtungen irgendwie radikalisieren und wo man sich dann einfach mal vor Augen führen muss, okay, wie entsteht sowas, warum entsteht sowas und wie kann es halt oder wird es höchstwahrscheinlich dann halt enden, so, und es endet halt nie gut, egal für welche Seite, also alle verlieren einfach.
Ja. Aber nochmal kurz, Tom, du hast Lost Stars angesprochen, also definitiv eine Empfehlung, einer der besten Romane seit Jahren, würde ich wahrscheinlich, habe ich ehrlicherweise aber gerade, ich bin gerade letztens gefragt worden nach meinen Top-3-Romanen und es ist mir nicht eingefallen, also er ist trotzdem, aber jetzt so, wenn du ihn wieder erwähnst, gehört er mit dazu. Er hat einen Punkt, er spielt nämlich auch auf dem imperialen Sternzerstörer, der die Tente 4 aufnimmt Und da gibt es im Grunde ein Retcon ist das ja eigentlich von Episode 4, bei Episode 4 sehen wir ja, dass im Grunde zwei imperiale Offiziere die Rettungskapsel nicht abschießen wollen. Ja, weil sie sagen, da ist kein Lebewesen drin. Und da gibt's ein Retcon, weil im Buch ist dann einer von den beiden halt die weibliche Protagonistin. Und das ist eine Kleinigkeit, da gab's aber auch viel Geschiss drum, aber ich glaube, das tut der Sache keinen Abbruch. Das macht die Sache eigentlich überhaupt nicht schlimm. Aber eins der besten Bücher. Also solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, ich habe es mir gerade schon aufgeschrieben.
Habe ich auch noch nicht gelesen und ist auch schon sehr lange auf meiner erweiterten Leselist, a.k.a. Pile of Shame.
Wer hat ihn nicht?
Wenn in irgendeinem Konvolut mal wieder eins dabei ist, dann schenke ich es euch. Sienna und Thane heißen die, glaube ich, ne?
Ja. Genau, Thane Carell und Sienna Ree, ja, genau.
Ja, also echt großartig. Gibt's auch Manga übrigens, Manga-Adaption.
Ja, auch sehr, sehr gut.
Ja, richtig sehr gut. Empfehlenswert, beides, ja. Aber ich würde trotzdem erst das Buch lesen und dann den Manga.
Ja. Der Manga ist, glaube ich, dreiteilig, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, das sind drei Teile, ja.
Ja. Aber wieder was Neues gelernt, wenn ihr sagt, da haben wir Bock zu, auch da draußen, ihr, die es hört, nutzt die Möglichkeit, schaut mal, ich glaube, bei Panini ist es veröffentlicht worden, schaut, dass ihr es bekommen könnt. Ich glaube, kriegt man für einen Zehner aktuell oder 12, sowas, ein normales Buch aktuell kostet so ein Roman. Ist es auf jeden Fall jeden Cent wert.
Ich glaube, Verlorene Welten heißt es auf Deutsch, oder?
Genau, richtig. Richtig. So,
ich google es mal nochmal schnell, damit wir keinen Quatsch erzählen. Ganz genau, Verlorene Welten von Claudia Gray gibt es für 16 Euro. Neu oder gebraucht für deutlich weniger. Und die Mangas ebenso gibt es auch auf Deutsch.
Sehr gut. Ich werde es mal, ich schreibe es mir mal auf und versuche es in die Shownotes zu packen. Das ist ja immer so ein Thema. Man sagt immer ganz viel, ich packe es in die Shownotes und dann hat man es am Ende doch. Kommen wir noch mal kurz zur Sturmi-Puppe zurück, um da vielleicht einen Abschluss zu finden. Es ist ein sehr interessanter Aspekt, dass diese Puppe wirklich zu Propagandazwecken oder dass diese Puppen zu Propagandazwecken genutzt werden, was natürlich aber auch total logisch ist, dass das Imperium somit versucht, natürlich die jungen Leute gleich auch zu ist es schlimm, wenn man sagt, radikalisieren in dem Moment? Ist das das falsche Ausdruck?
Also indoktrinieren, hätte ich gesagt. Ja, radikalisieren trifft es vielleicht auch ab einem gewissen Punkt. Ja.
Da wird es auch Spielzeug TIE Fighter gegeben haben und hast du nicht gesehen. Ich meine,
Luke hat ja auch, also ich meine, dass die Raumschiffe in irgendeiner Form auch als Miniaturen da sind, hat ja, war kein Raumschiff, das war der
Skyhopper. Hopper da.
Der Hasbro Skyhopper.
Der Hasbro Skyhopper.
Kenner, sorry.
Ja, genau. Aber das offenbar haben sie ja da auch ein Herz für gehabt, auch die Dinge nachzubauen in kleiner. Ja,
ich meine, so dann offiziell vom Imperium lizenziert, gab's dann da. Vielleicht gab es auch so Imperium-Sammelkarten oder so mit einer One of One Palpatine Signature Card oder so.
Ja, so hallo, herzlich willkommen zum nächsten Pack-Opening. Ich habe jetzt hier mal ein paar Karten. Oh mein Gott, ich habe ein Imperator EX Gold gezogen. Oh mein Gott, mit Unterschrift.
Ja, genau. Reverse Holo.
Reverse Holo.
Und Star Wars Scalper.
Und das alles in einer Todesstern-Sammelbox.
Oh, in der Todesstern-Sammelbox, ja, genau. Die gibt's aber nur limitiert, auch nur wenn du beim Todesstern Super-Event da warst, Beschuss auf Alderaan. Da musst du dabei gewesen sein.
Public Viewing.
MC Sith Supreme ersteigert die dann für 16 Millionen Credits.
Also falls Lucasfilm da noch Ideen sucht, wie man irgendwie Karten in die Welt bringen kann, sagt Bescheid, wir haben da noch.
Wir sind da. Für euch.
Wir sind eure Leute. Euer Podcast des Vertrauens. Sehr gut. Also, haben wir zu Sturmi jetzt auch nichts mehr weiter, außer dumm Gebabbel. Das können wir ganz gut. Machen wir Schluss für heute. Oder habt ihr noch was?
Besser wird's nicht.
Ja, ich glaube, müde bin ich, gehe zur Ruhe und sowas. Gut. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt
Discord.
Bei unserem Gebrabbel.
Discord,
ja, wir machen kommt natürlich die Werbung für alles Mögliche. Kommt auf unseren Discord, ihr findet in den Shownotes einen Link. Ihr müsst keinerlei Anmeldung mehr machen. Hat leider auch schon dazu geführt, dass wir ein paar Bots da hatten, aber ihr seid keine Bots, von daher könnt ihr gerne kommen. Klickt einfach rein, sagt Hallo und unterhaltet euch mit Gleichgesinnten. Schaut bei Instagram rein, wenn ihr uns da noch nicht folgt. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, gebt uns einen Kommentar zur Folge, wenn ihr irgendwie der anderen Meinung seid und wenn ihr sagt, Sturmi müsste viel besser irgendwie publiziert werden.
Hey, der Stab der Macht, ich habe den selber gebaut.
Ich bin selbst Job Ray, Genau, also lasst uns gerne Feedback da in jeder Form, wir freuen uns sehr darüber. Und
wir sind nächste Woche am Samstag auf der Power of the Force.
Ja, also zwei von uns. Ja, also Daniel und Tom werdet ihr da treffen. Wenn ihr sie seht, sagt Hallo. Wenn ihr aber zufälligerweise in Basel seid, dann könnt ihr mich dort antreffen, auf der Fantasy Basel. Und je nachdem, wann diese Folge kommt. Wenn diese Folge jetzt wirklich am 5. Mai kommt, so wie wir es besprochen hatten, dann könnt ihr mich am kommenden Wochenende auch in Münster sehen, auf dem galaktischen Wochenende. Dort werde ich Samstag und Sonntag ein Panel halten, nicht als R2D Empire Podcast oder auch nicht als Geek mit Tee und Keksen, sondern einfach nur jemand, der ein bisschen entertainen darf, und schaut da gerne rein. Es sind ein paar Synchronleute da. Es ist ganz spannend. Konrad Bösherz, also Ezra Bridger, dann haben wir Jessica Rust, Kay Vess und Manja Döring als Padma Amidala sind vor Ort. Also ja, cool. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Lust habt.
Und wenn ihr irgendwie, warum auch immer, ein Hameln sein sollt, sagt Bescheid, ich bin auch da. Da ist keine Convention oder so, aber ich zeige euch gerne die Stadt.
Cool.
Wir haben den Rattenfänger.
Das ist geil. In dem Sinne, ihr Lieben, also euch drei, vielen Dank für die lustige Stunde. Und
wie immer ein Fest.
Wie immer ein Fest. Und da draußen bleibt uns gewogen, hört gerne wieder rein und wir beenden das Ganze wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
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 Wir lassen das Schicksal entscheiden. Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.